Wisst ihr, was heute für ein Sonntag ist?
Ja.
Oh ja.
Ewigkeitssonntag.
Ewig, auch so lang, ne? Ewigkeitssonntag. Genau, manche nennen es Totensonntag. Ich nenne es auch ganz gerne den Ewigkeitssonntag. Man könnte sagen, eigentlich geht damit ein christliches Jahr zu Ende. Das Kirchenjahr nennt man das auch. Wenn in der nächsten Woche der Advent beginnt. Nächste Woche ist schon Advent. Das ist doch ein Schocker. So, ich schock Sie mal nicht. Ich grüße herzlich von Klaus Schmidt, unserem Direktor, und Matthias Hennemann, unserem Regionalleiter, Florian Henn, unser neuer Verwaltungsleiter. Wir wissen alle, dass ich hier bin. Muss mich immer schön abmelden. Nein, war ein Witz. Aber schöne Grüße. Der Ewigkeitssonntag finde ich etwas ganz Besonderes, denn es hilft uns immer wieder noch, um uns neu zu erden. Und zwar so zu erden, wie es am besten ist, auf der Erde zu leben, nämlich sich bewusst zu sein, ich habe noch mehr als das, was ich auf der Erde habe. Das ist natürlich ganz schnell, dass man sich erstmal auf das besinnt, was man sieht und hat. Das ist ganz klar. Ich empfinde das als noch zunehmend in unserer Gesellschaft, also in unseren letzten Jahren. So die nachrückende Generation empfindet das vielleicht noch mal intensiver und lebt noch viel mehr im Hier. Und darum ist es umso besser und umso richtiger, sich immer wieder darauf zu besinnen, wozu lebe ich eigentlich? In der letzten Strophe, die wir gerade gesungen haben, haben wir in unserem letzten Bekenntnis gesagt, dass wir dienen wollen. Ich möchte heute Ihnen mal genau andersrum, darf ich duzen? Ich habe ja schon mal geduzt. Wenn ich predige, duze ich lieber. Nachher kann ich mich gern wieder sitzen lassen. Also, auf der Freizeit haben wir uns auch geduzt und so, aber für alle, die mich nicht kennen, ist das ein Angebot, dass wir uns duzen. Heute wollen wir uns mal anschauen, womit wir nicht Gott dienen, sondern womit Gott uns zuallererst gedient hat. Ich habe oft mit Christen zu tun, wo ich merke, dass ihnen vor allem eine Last ist, die es als eine Last empfinden auf Dauer, gut gemeint, aber damit überfordert sind, dass sie immer Gott dienen wollen. Und das ist auch gut so. Das ist auch schön. Aber Gott hat sich nicht vorgenommen, uns zu schaffen, damit wir ihm dienen. Das gibt es, wird es auch schon mal erklärt an einer bestimmten Stelle. Aber zuallererst hat Gott sich etwas überlegt für uns. Und darum habe ich dieser Predigt diesen Titel gegeben, du gesegnete Gemeinde. Ich habe auch nicht geschrieben, die gesegnete Gemeinde. Das ist tatsächlich überlegt worden, was ich da hingeschrieben habe, nämlich du. Ich möchte dir heute am Wort Gottes aufzeigen und die Chance geben, dass du vielleicht heute mit einem neuen und vielleicht auch einem erfrischten und einem veränderten Denken dieses Haus verlassen kannst, weil dein Herz erreicht wird. Und dass wir vor allem verstehen, womit Gott uns segnet. Wenn wir verstanden haben, was Gottes Geschenk für uns ist, verändert es unser Verhältnis zu Gott und zu Mitmenschen. Auch zur Gemeinde. Es verändert auch unser Verhältnis zum Dienst. Falls jemand hier ist, der ein außerordentlich fleißiger Mensch ist und sagt, ich diene Gott so gerne. Das ist klasse. Aber ich möchte, dass Sie vor allem verstehen, dass du verstehst, was es heißt, von Gott gesegnet zu sein. Und darum steht das Du da. Bitte höre die Predigt nicht für deinen Nachbarn, nicht für deinen Ältesten oder für irgendeinen, der wenig oder zu viel dient. Oder so. Sondern nimm das heute ganz für dich und beobachte und verstehe, was Gott dir sagt, wie er dich segnet. Nun habe ich auch das Wort Gemeinde gewählt. Der Epheserbrief ist ein Liebesbrief Gottes an seine Gemeinde, auch in Bonn. Und wer ein Gotteskind geworden ist, wer weiß, ich gehöre zu Jesus Christus, er ist mein Gott und mein Herr, der ist Gemeinde. Und darum ist diese Predigt nicht nur eine Predigt für Gemeindemitglieder oder Freunde, sondern für einen jeden, der heute im Gottesdienst hier ist, aber vielleicht noch nicht wirklich ein Gotteskind ist. Dann kannst du nämlich wissen am Ende des Gottesdienstes, was hätte ich denn davon, wenn ich ein Gotteskind wäre? Wenn ich Teil der Gemeinde Gottes bin. Gemeinde ist ja nicht nur jetzt diese Ortsgemeinde, die ist ja weltweit. Also alle, die zur Familie Gottes gehören, sind Gemeinde. Und darum ist das auch eine Information, die lohnt sich auch, mit Menschen darüber zu reden, die vielleicht noch keine Christen sind, und zu erklären, worüber freue ich mich eigentlich, womit bin ich eigentlich beschenkt von Gott, dass ich ein Gotteskind geworden bin. Und am Ende werden wir das an vier Worten festmachen können. Das sind Versprechen, oder? Also ich glaube, dass wir eine echte Chance haben, heute ermutigt, vielleicht auch erfrischt und hoffentlich mit einem Aha-Erlebnis dieses Haus verlassen können, das uns auch trägt im Alltag. Vier E's. Aber nach und nach. Haben Sie Zeit? Habt ihr Zeit? Ja, ne? Mit bis 12 Uhr. Aber nicht nur für die Predigt. Zwei Stunden hier. Ein Mutiger. Ich lese zuerst mal den Vers 3. Wir haben ihn schon mal gehört, wir gehen ihn jetzt sukzessiv durch. Ich habe eine andere Bibel gewählt für diesen Text. Habt ihr eine Ahnung, warum? Ich habe normalerweise klassisch immer Luther 84 gelesen. Das ist ja der Versuch im Original am Grundtext zu sein. Paulus ist so verliebt und so im Rausch seiner theologischen Erkenntnisse über Gott und seine Gemeinde, der hat keinen Punkt gesetzt. Die Verse 1 bis 4 hat er in 4 Sätze gepackt. Ja, das sind die längsten Sätze im ganzen Neuen Testament. Das ist in einem Rausch und deswegen habe ich beschlossen, ich nehme eine neuere Übersetzung. Dann ist der Text ein bisschen verständlicher. Aber allein schon der Vers 3 ist schon etwas kompliziert, den drösel ich mal auf. Du tippst für mich weiter, wenn ich das sage? Oder willst du einen Präsenter haben? Ich habe einen Präsenter.
Nee, also der funktioniert.
Ich habe einen.
Ach ja, dann ist der damit.
Entschuldigung, ich komme wieder. Er sagt, er hätte den gleichen Weg. Nee, das ist den, den ich euch geklaut habe am letzten Mal. Gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So heißt es im Lutherdeutsch. In meiner Bibel heißt es, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Jesus Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Wir neigen auf dieser Welt vor allem danach zu schauen, wie wir irdisch gesegnet werden. Und wir machen das in unseren frommen Kreisen auch zunehmend, dass wir darauf schauen, worin wir alles gesegnet sind. Und dann zählen wir auf, gesegnet mit einem langen Leben oder mit genügend Geld oder mit einer funktionierenden Ehe, mit einem schönen Gemeindehaus. Ihr habt wirklich schön renovierte Räume. Ich habe schon im Netz geguckt und mich schon gefreut, das heute zu sehen, eure Renovierung. Wir schauen danach, ob jemand gesund ist, ob man viele Kinder hat. Wir schauen so sehr auf irdische Segnungen. Und ich möchte und muss am Anfang eines klarstellen. Unsere irdischen Segnungen haben keinen Ewigkeitscharakter. Das ist bitter, aber das ist die Wahrheit. Und ich freue mich mit jedem Menschen, der sagt, ich bin gesegnet mit viel Freude und mit einer guten Laune oder mit gutem Geschick oder mit Erfolg und mit Freunden gesegnet. Mit einem gelingenden Arbeitsplatz freue ich mich mit jedem. Und wir dürfen das auch liebend gerne aus der Hand Gottes nehmen. Gerne. Aber das sind irdische Segnungen, auf die es keine Verheißung gibt von der Bibel her. Wo Gott nicht sagt, du hast ein Recht darauf, beziehungsweise auch im Umkehrschluss, wenn du das nicht mehr hast, habe Gott dich verlassen und segne dich nicht mehr. Wir müssten doch wahnsinnig werden. Und es gibt Christen, die werden wahnsinnig daran, dass sie auf einmal nicht mehr Erfolg haben oder dass sie ihre eigenen Kinder beerdigen müssen. Das ist ein Albtraum, sowieso schon, seine eigenen Kinder zu überleben. Und wenn man dann noch glaubt, das sei der Ausdruck dessen, dass Gott einen nicht mehr segnet, dann ist das doch ein Drama und ein Bild von Gott, das nicht der Bibel entspricht. Und ich frage mich ja auch, wie sollen die irdischen Segnungen, die wir vielleicht als irdische Segnung erleben und beschreiben sollen, wie soll die denn ein anderer in einer anderen Kultur, der diese irdischen Segnungen nicht hat, die denn für sich im Glauben zu einer Kraft werden lassen? Es geht nicht. Ich habe gerade immer wieder diese Bilder der Flüchtlinge vor Augen, als sie da vor Ungarn stand, im Matsch an den Zäunen, ja? Mit ihren schreienden Kindern auf dem Arm, ihre Hoffnung, irgendwo in Europa Fuß fassen zu können, ja? Oder die aus muslimischen Ländern fliehen, weil dort Menschen gekreuzigt werden, geköpft werden, ja? Was haben denn diese Christen dort was sollen die denn für irdische Segnungen haben? Verstehen wir? Und darum ist es, finde ich, so ein Schatz, dass Gott uns durch Paulus sagt, dass Gott vor allem für uns himmlische Segnungen hat. Und dafür loben wir Gott, dass es himmlische Segnungen gibt, Denn die haben einen Ewigkeitscharakter. Die tragen uns auch dann durch, wenn wir krank sind. Die tragen uns durch, wenn wir einen Partner verlieren. Die tragen uns durch, wenn wir unsere Kinder verlieren. Die tragen uns durch, wenn uns Menschen verachten. Die tragen uns dann durch, wenn wir selber versagt haben. Wenn wir uns selbst nicht mehr in den Spiegel schauen können. Wenn wir uns schämen und nicht mehr mögen, in die Gemeinde zu gehen oder unserem Partner noch ein Küsschen zu geben oder was auch immer. Weil wir uns so schämen vor unserem eigenen Versagen. Vielleicht uns auch schämen, Gott zu begegnen. Auch das kenne ich. Dass Leute aufgrund ihres eigenen Versagens glauben, jetzt kann ich doch zu Gott nicht mehr kommen. Ich kenne das selbst. Aus meinem eigenen Leben. Wo ich in einer Phase war, wo ich dachte, du hast Gott schon 15 Mal, ach, schön wäre es 15 Mal, ja, um dieselbe Sache gebeten oder dass dir vorgenommen ist, ändert sich und bist wieder reingefallen. Kennen sie nicht, ne? Kennt ihr nicht, aber ich bin so einer. Was wäre das für eine Segnung, wenn ich auf meine Kraft bauen müsste, auf meine Fähigkeit? Ich bin so dankbar, dass es himmlische Segnung gibt. Und die wollen wir uns anschauen. Denn das sind Dinge, die werden uns dann durchtragen, wenn du morgens nicht mehr aus deinem Bett kommst mit Rückenschmerzen oder wenn derjenige, von dem du gehofft hast, dass er dich anruft, nicht angerufen hat oder jemand dich doof angeguckt hat oder dich kritisiert hat und du denkst, die sind alle doof. Vielleicht sind die anderen auch doof. Vielleicht bist du es auch selbst, weil du dich mal anstellst, ja? So, kann ja sein. Aber die himmlischen Segnungen werden davon nicht geschmälert. Das ist ja der Clou daran. Und dann möchte ich dich an diese vier E's erinnern, die wir heute kennenlernen. Also es heißt dort, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Weil das so ein komplizierter Satz ist, habe ich den mal farblich auseinandergenommen. Weil Paulus immer gerne erklärt. Der sagt, macht eine Aussage, Komma, Erklärung, nächstes Komma, weiter geht's. Ja, der ist ein Held in Schachtelsätzen. Ich glaube, bei meinem Deutschlehrer hätte er eine 5 gekriegt für die Schachtelsätze, oder? Darf man nicht machen. Egal. Wenn wir das mal zusammenrücken, dann stellen wir fest, gelobt sei Gott. Um welchen Gott geht es? Den Vater des Herrn Jesus Christus. Es geht nicht um irgendeinen Gott, sondern um den Gott, der sich in Jesus Christus vorstellt. Wenn wir das verstanden haben, um welchen Gott es geht, nicht um Allah oder irgendwelche anderen Götter, dann können wir diese gelbe Zeile weglegen an die Seite. Es geht um Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was hat dieser Gott vor oder was macht ihn aus? Er hat uns gesegnet. Um was für einen Segen geht es? Um allen geistlichen Segen im Himmel. Wir haben das schon verstanden. Es geht nicht um irdischen Segen, es geht nicht um den Segen der Eltern oder des Nachbarn oder eines Finanzbeamten. Der sagt, meinen Stempel drauf, ja, haben Sie meinen Segen, die dürfen bauen oder so, oder was auch immer vom Bauamt, sondern es gibt einen geistlichen Segen im Himmel. Und durch wen ist er entstanden? Durch Christus. Wir können das also zusammenraffen. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat, durch Christus. Und jetzt schauen wir uns diese Segnungen an. Vier Segnungen. In der Lutherbibel oder auch in anderen Elberfelder oder so würde es auffallen, weil es immer wieder einen Ansatz gibt, immer der Satz beginnt immer mit demselben Satz, in ihm, also in diesem Jesus, durch Christus, ja, in ihm sind oder haben. Der jetzigen Übersetzung fällt das nicht mehr so auf, ist aber nicht schlimm. Ich lese mal die Verse 4 bis 6. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Christus Jesus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Christus Jesus so reich beschenkt hat. Das erste Wort, auf das ich hinaus möchte, heißt erwählt. In ihm sind wir erwählt. Zu diesem Wort erwählt habe ich schon viele abstruse und vor allem falsche Lehraussagen gehört, die dann zu einem falschen Denkmuster gehören, nämlich die Frage der Erwählung. Dazu gibt es ja sogar große theologische Gegenlager. Dieses erwählt kann man auch benennen oder heißt auch vorherbestimmt. Und manche glauben, dass das bedeutet, dass Gott sich schon im Himmel, bevor die Menschen erschaffen wurden, überlegt hat, wen werde ich für den Himmel schaffen und wen werde ich für die Hölle schaffen. Nur darum geht es überhaupt nicht. Dieses Wort, das dort verwendet wird im Griechischen, ist nicht ein Wort, das auseinandernimmt und trennt, sondern es ist ein Beziehungswort. Das fällt nur erstmal in der deutschen Übersetzung nicht auf. Nämlich, vorherbestimmt heißt, Gott hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was dem anderen zustehen wird, was uns in Zukunft in der Beziehung ausmachen wird. Das ist das Vorherbestimmen. Das fällt gleich auf, wenn wir hören, dass Gott zum Beispiel von Gottes Kindern redet. Wenn jemand Kinder hat und vor allem gerne haben möchte, dann haben diese Eltern für ihr Kind eine Bestimmung, nämlich die Bestimmung, du bist unser Kind, Sohn oder Tochter. Und dass du unser Kind bist, unser Sohn, unsere Tochter, hat eine ganz logische Konsequenz von dem, was dir zusteht. Oder? Wenn sie Kinder haben, haben ihre Kinder ihren Namen bekommen von ihnen. Vielleicht auch den Nachnamen geerbt. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Erben. Und wir schauen uns gleich das mal an, was das in der Praxis bedeutet. Das heißt, in ihm sind wir erwählt, heißt, Gott sagt, wer zu Christus gehört, wer Jesus Christus annehmen wird, für den habe ich eine Bestimmung. Es geht also nicht darum, dass Gott sich für diese entscheidet und jene gegen jene entscheidet, sondern wer zu ihm gehört, wer ein Gottes Kind wird, wer ihn annimmt, für den hat er eine Bestimmung. Und diese Bestimmung wird dann jetzt beschrieben in diesen Versen. Ich werde diese Verse nicht, das ist Vers 4, 4, 5 und 6. Da sind drei Dinge werden beschrieben, was die Bestimmung ausmacht. Wozu Gott erwählt hat, die ihn angenommen haben. Diese Gotteskinder. Ich mache das in der Reihenfolge gegen diese Aufzählung, damit es schlüssig ist. Das in Vers 5 wird gesagt, wenn wir Christus annehmen, wer Jesus Christus in seinem Leben annimmt, wird zu einem Kind Gottes. Also dort steht nicht, wer Jesus Christus annimmt, wird sein Diener. Oder wird sein Sklave. Paulus sagt von sich, ich bin ein Sklave Christi, aber weil er sich entschieden hat, ein Sklave Christi zu sein. Nirgendwo steht in der Bibel, dass wir Diener Gottes sind. Immer heißt es, wir sind Kinder Gottes, wer ihn angenommen hat. Jetzt weiß ich nicht, was ihr für eine Kindheit hattet. Und ob eure Eltern gut waren, ob ihr euch über eure Eltern freut oder nicht. Stellen wir uns vor, es wären die tollsten Eltern, die ihr am liebsten gehabt hättet. So versucht Gott sich dir vorzustellen, zu sagen, ich möchte dein Papa, ich möchte deine Mama sein. Du darfst mein Kind sein. In dem besten und schönsten Zuhause deines Herzens. Wie du dir vorstellst, dass Gott doch wäre, wie dein Papa gewesen wäre, wenn du ihn gehabt hättest. Oder wie Mama hätte sein sollen. Wie du dir das gewünscht hättest. Oder wie du von anderen Müttern wusstest, so da hätte ich lieber gelebt. Kennt ihr das auch? Manchmal sagen Kinder, ich will jetzt zu Tante Gabi ziehen. Ja, die ist lieber als du, Mama, oder so, ja. So, den Frust gibt's immer wieder. Aber das Ideal, wie wir uns unsere Eltern vorgestellt hätten, oder vielleicht auch hatten. Gott sagt, du darfst mein Kind sein. Kinder dürfen maulen und bocken. Da dürfen die. Ich musste sogar lernen und kapieren, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn ein Kind zu Hause, also die Kleinen, ne, wenn sie Teenager sind, dann ist das anders, ne, dann müssen wir boxen. Aber wenn die klein sind, wenn die bocken und schimpfen, ist ein gutes Zeichen. Das drückt nämlich aus, dass sie sich zu Hause fühlen. Sie haben keine Angst vor Mama und Papa und vor Widerworten. Wenn also ihre Kinder oder Enkel sich woanders gut benehmen können und zu Hause nicht, ist das ein gutes Zeichen. Die wissen, zu Hause werde ich angenommen. Da darf ich sein, wie ich bin. Wenn du ein Gotteskind bist, bist du von Gott angenommen. Er sagt nicht zu dir, du bist so lange mein Kind, solange du dich gut benimmst. Solange du die Regeln einhältst, bist du mein Kind. Ein Kindesstatus kann man nicht verlieren. Meine Kinder weisen mich immer wieder darauf hin, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Ja, die sagen mir, ja, du bist auch noch ein Kind von Oma und Opa. Ein Kind mit grauen Haaren. Ja, das stimmt, sag ich, da hast du recht. In gewisser Weise bin ich noch immer Kind. Wir wohnen auf der anderen Seite auf der anderen Straßenseite ist ein Pflegeheim, wo wir leben. Wenn im Sommer das so heiß war, die Fenster offen sind, dann hören wir manchmal die Alten schreien nach Mama und Papa. Ja? Manche ist das so, wenn die dann verwirrt sind. Das heißt, selbst mit 80, 90 Jahren kommen wir erst recht wieder in dieses emotionale Empfinden, diese Sehnsucht, Mama und Papa zu haben. Jeder braucht Mama und Papa. Und wenn wir unsere leiblichen Eltern nicht mehr haben oder nie hatten, ist es ein Geschenk Gottes, der sagt, du hast endlich jemanden, der dir ein Papa ist. Und der ist der Schöpfer dieser Erde. Der ist Gott. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Ich möchte an dich appellieren und an jede anderen Gedanken, die vielleicht das Gegenteil manchmal in dir setzen wollen. Dass du dich vor allem, wenn du dich über Menschen oder Gott ärgerst, über dich selber ärgerst, dass du sagst, so, stopp. Als erstes bin ich Gottes Kind. Sohn oder Tochter. Und jetzt gehe ich zu meinem Papa im Himmel und jetzt rede ich mit ihm darüber. Weil ich frustriert bin, weil ich sauer bin. Mit wem soll ich denn sonst reden? Es hat mich fasziniert, dass Kinder, solange die noch wirklich klein sind, unsere Jüngste ist jetzt 5, die kommt langsam aus dieser Phase raus, aber so bis zum 3. Lebensjahr, wenn die sauer sind, wenn die bockig sind, wo gehen die kleinen Kinder hin, wenn die sauer sind auf Mama oder Papa? Habt ihr das mal beobachtet? Nee, nicht zu Oma. Schon gar nicht, wenn Oma nicht da ist. Ne? Wir hatten keine Oma zu Hause. Wo gehen die hin? Die verkriechen sich nicht. Die hauen nicht ab. Die gehen dann zu Mama und Papa. Gerade dann, wenn die auf die sauer sind. Wenn sie enttäuscht sind. Ich möchte an dich appellieren im Namen Gottes. Wenn du auf Gott sauer bist, dann geh zu ihm hin. Sag Gott, ich bin sauer. Aber du bist mein Papa. Und jetzt bist du nicht mein Herr. Ich möchte nicht, dass du jetzt gerade mein Richter bist. Ich möchte, dass du jetzt Papa bist für mich. Ich möchte meinen Frust mit dir teilen. Keine Ahnung, ob er viele Worte macht. Ich kann da nicht viele Worte machen, wenn ich sauer bin. Dann kann ich nur machen. Ja? Das mache ich mit Gott auch manchmal. Wir sind Kinder Gottes. Das Zweite, das er sagt, dass Kinder Gottes in einen heiligen und untadeligen Zustand vor Gott gekommen sind. Wir sind, wenn wir erwählt sind, habe ich das, da steht's, dieses erste E. Als Gott dich, wozu er dich bestimmt hat, ist, dass du weißt, ich bin ein Gotteskind und ich bin sogar heilig und untadelig geworden dadurch. Ich habe mir versucht, das ein bisschen vorzustellen, zum Beispiel an der Präsidentenfamilie Obama. Da fiel das sehr schön auf. Ich glaube, wir alle werden Lebzeit das nicht schaffen, mal in die Nähe eines US-Präsidenten zu kommen. Vielleicht mal zu Frau Merkel, aber beim Präsidenten der Amerikaner, da ist es sehr schwer ranzukommen, ja, dem persönlich zu begegnen. Was muss man da alles an Reglements und Sicherheitschecks und so weiter alles durch, wenn man dem Präsidenten begegnen dürfte? Und gerade Familie Obama, die hat ja viel auch ihr Familienleben präsentiert. Man konnte viele Fotos sehen. Und dadurch wurde mir so bewusst, wer darf eigentlich ungeprüft sofort, tschakka, einfach im Oval Office auftreten? Wer darf da jederzeit rein? Die Kinder! Die Kinder! Ich glaube, 2 Töchter hat er, ja? Und wer ist Obama gegen Gott, oder? Was macht ein Kind aus? Kinder dürfen jederzeit nachts heulen und oder so. Dann sind Mama und Papa jederzeit da, immer und immer. Warum? Weil sie Kinder sind. Als ich Gemeindepastor war, wussten meine Gemeindeglieder, also nachts muss ich den Pastor nicht anrufen. Und selbst wenn jemand verstorben ist, der ist morgens um 6 auch noch tot. Ja? Kann ich auch morgens um 6 oder um 7 anrufen, nicht nachts um 3, nur weil die Mutter gestorben ist. Ja? Aber meine Kinder, denen habe ich niemals gesagt, nö, morgens um 6, wenn ich aufwache, darfst du wieder weinen. Kinder dürfen immer weinen. Und dann bin ich sofort für sie da und meine Frau auch für sie da. Versteht ihr, was es heißt, ein Gotteskind zu sein? Und zwar in einem heiligen und untadeligen Zustand. Wir könnten Gott nicht begegnen in seinem Oval Office. Wir sind nicht heilig genug und nicht untadelig, wir Menschen. Wir sind Sünder geworden. durch unsere Geburt. Wir könnten Gott gar nicht begegnen, weil wir unheilig sind, der er heilig ist, der untadelig ist und wir voller Tadel wären von Gott aus. Wir dürften ihm nicht begegnen. Aber er sagt, weil du ein Kind geworden bist, ein Gotteskind, bringe ich dich in den heiligen Status, als wärst du niemals ein Sünder gewesen. Und als würdest du keiner mehr. Darum machen sie sich keine Sorgen, ob sie vor Gott treten dürfen. Du bist, wenn du ein Gotteskind geworden bist, in einem untadeligen Zustand, egal was Menschen über dich sagen, egal was Satan über dich sagt, dir in deinen Gedanken und sagt, du bist nicht gut genug. Dann sagst du, das weiß ich selber. Ich bin nicht gut genug, aber ich bin ein Kind des lebendigen Gottes geworden. Und der hat mich in den Status gebracht, dass ich heilig bin. Ich darf jederzeit in das Oval Office meines Gottes treten, meines Vaters im Himmel. Und der Knaller ist Vers 6. Dreimal kommt eine Aussage dort, die berührt mich besonders tief. Da steht nämlich ein Satz, der immer wieder vorkommt. Wozu hat Gott sich das Ganze eigentlich überlegt, dass wir Gotteskinder sind und dann noch unheilig und untadelig? Wozu eigentlich? Um damit anzugeben, da steht das Wort angeben nicht, aber da steht zu seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, das versteht keiner mehr. Es sei denn, man geht seit 40 Jahren in die Gemeinde und manchmal kann man trotzdem nicht erklären, oder? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Gott gibt damit an. An einer anderen Stelle der Bibel wird beschrieben, dass Gott sich vor den Engeln brüstet und sagt, schaut, was für ein Gott ich bin. Es gibt keinen in diesem Universum, keinen Gott, der ist wie ich, der so gnädig ist. Niemand. Gott brüstet sich damit. Und da muss ich an meinen Vater denken. 5 Kinder hat er gezeugt. 5 Wörter großgezogen. Mit seiner Mutter. Mit meiner Mutter. Mit seiner Frau. Zum Glück nicht mit seiner Mutter. Und von den 5, zu denen, er war ein einfacher Arbeiter, LKW-Fahrer und so, hat nicht viel Geld verdient. Wir konnten nur alle 2 Jahre in Urlaub fahren, weil wir mit dem Geld auskommen mussten. Aber er hat immer behauptet, er sei ein 5-facher Millionär. Weil er 5 Kinder hat. Ich hätte es voll und ganz akzeptiert, wenn mein Vater gesagt hätte, ich bin ein 4-facher Millionär und dann habe ich noch Nils. Ich habe meinem Vater und meiner Mutter nicht viel Freude gemacht als Kind. Und doch hat er sich gebrüstet mit mir. Vielleicht berührt euch das nicht so sehr wie mich. Mich berührt es. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Dass mein irdischer Vater sich mit mir brüstet, obwohl ich ihm viel Mühe gemacht habe. Ich habe ihn mal gefragt, Papa, was wünschst du zum Geburtstag? Vati, habe ich gesagt, was wünschst du zum Geburtstag? Ich hatte das gesagt, was ich nicht hören wollte. Sei deiner Mutter gehorsam. Mann, das geht doch nicht. Ich hätte lieber was gebastelt oder was gekauft, ja? Und trotzdem gibt er mit mir an und sagt, ich bin ein 5-facher Millionär. Gott hat unseren Status, unsere Vorherbestimmung war seine Idee, um damit anzugeben. Gott ist stolz auf dich. Sagt, ja, dich habe ich erlöst. Es gibt keinen in diesem Universum, der diese Idee hatte, dein Papa sein zu wollen. Ist doch irre, oder? Ich verstehe es nicht. Mit dem Kopf kann man es nicht verstehen. Aber ich bin begeistert, dass Gott so ist. Deswegen habe ich gesagt, ich will heute zum Ewigkeitssonntag dieses Thema euch bringen. Deswegen müsst ihr durchhalten. Habt ihr noch Nerven? Ich habe erst einen vorgestellt von 4 E's. Aber es geht nachher schneller. Ja, lacht noch. Noch könnt ihr lachen. Das zweite E. Das zweite E. In ihm sind wir erlöst. Das ist das zweite E. Vers 7. Ich lese es vor. Ich kann euch wirklich warnen. Die nächsten Abschnitte sind nicht mehr ganz so ausführlich. Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Erlöst sein heißt freigekauft sein. Man kann es sehr schön verstehen, dieses Bild aus der Sklaverei, als die Israeliten, diese Familie Israel nach Ägypten zog, dort erstmal als Wirtschaftsflüchtlinge lebten. Und dann zu einem Volk wurden, zu Sklaven wurden und dann von Gott rausgeholt wurden aus der Sklaverei. Erlöst. Sie konnten sich nicht selbst erlösen. Sie waren nicht in der Lage, die Sklaverei zu verlassen, denn sie waren Sklaven. Die Umstände wären gar nicht möglich gewesen, dass dieses große Volk auf die Schnelle einfach über Nacht zu verschwinden. Und hätte nicht nach den vielen Wundern und Unglücken über Ägypten der Pharao ihnen nicht einen Vorsprung gegeben, die Israeliten, die wären gar nicht so bis zum Roten Meer gekommen. Der hat sie dann eingeholt, weil sie dann am Roten Meer standen. Wenn sie einfach so geflohen, hätten sie auch am Roten Meer gestanden oder wären schon vorher gefangen worden. Sie hatten keine Chance, sich selbst zu erlösen. Und Gott sagt, oder die Bibel sagt uns, dass wir erlöst sind. Dass wir frei gemacht worden sind aus einem alten Status hinein in einen neuen Status. Wir haben etwas gehört von diesem Kindsein. Von der Bestimmung, wozu wir bestimmt sind. Er hat uns rausgeholt aus einer Bestimmung, aus einem alten Zustand in einen neuen. Und ich erzähle euch, diese dramatische Szene hat mich etwas gelehrt. Nämlich zu verstehen, was es heißt, wenn wir nicht erlöst sind. Wir würden sterben in unserem Dreck unserer Sünde. Wir sind Kandidaten des Todes von Geburt an. Jetzt vergesst diese dramatische Szene. Aber übertragt das auf unseren Zustand, in dem Gott uns gesehen hat, dich gesehen hat und gesagt, egal wie sicher dieser Mensch sich fühlt, wie gut es ihm geht, wie er irdische Segnungen haben mag, ja? Wir sind uns oftmals nicht bewusst, dass wir Kandidaten des Todes sind oder waren, wenn wir schon Gottes Kinder geworden sind. Wie die meisten es nicht wissen. Und dann wünsche ich euch, dass ihr diese Freude heute mitnehmt, dass ihr wisst, Gott hat mich rausgeholt aus meinem sterbenden Zustand. Ich werde dran zugrunde gegangen an meiner Sünde. Aber Gott sagt, ich erlöse dich, ich hole dich raus, ich hole dich einen neuen Zustand. Wir haben neue Mama, neuen Papa, einen neuen Namen, neue Geschwister. Ja? Rausgeholt aus einem alten Zustand. Das ist erlöst. Gott hat dich rausgeholt aus einem alten Zustand. Das ist keine Schande. Das ist einfach so, dass es einen alten Zustand gab. Darum brauchen wir uns auch über niemanden überheben und sagen, ja, ich bin schon so weit und warum bist du doch nicht und du hättest und du solltest. Wenn der andere das gar nicht kapiert, dann kann man ihm nur noch mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit helfen, dass er es vielleicht versteht. Wir sind erlöst. Das erste E ist, ich bin erwählt. Das zweite, ich bin erlöst. Gott hat mich rausgeholt aus einem elendigen, verlorenen Zustand. Das dritte E, in ihm sind ihr zum Erben eingesetzt. Könnte auch ein anderes E da wählen, statt Erben könnte man eingesetzt da ein E wählen. In ihm sind wir zum Erben eingesetzt. Wir lesen in Vers 11, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Diese ganze Idee, die ich euch heute vorstelle, ist ja sowieso deswegen auch nochmal zusätzlich verrückt, weil uns das in Vers 4 und auch in Vers 11 wiederholt erklärt wird, dass diese ganze Idee, die ich heute vorstelle, nicht eine Notlösung war. Das war nicht eine Idee Gottes, nachdem Adam und Eva im Paradies versagt haben und Menschen zu Sündern wurden. Sondern das steht schon, hier steht, dass vor Erschaffung der Erde Gott diese Idee hatte. Vielleicht lade ich mich ja nochmal ein, dann mache ich mit euch den nächsten Abschnitt. Ja? In Epheser 1, dann müsst ihr schön viel Zeit mitbringen. Es gibt ja noch danach Vers 14, gibt es ja weiter. Wo das nochmal erklärt wird, was das bedeutet, in Bezug auf diese Erwählung. Er hat uns eingesetzt zu erben und das war seine Idee, bevor die Erde überhaupt erschaffen wurde. Er hat sich nicht gedacht, was mache ich jetzt? Die wollte ich doch eigentlich für den Himmel schaffen und jetzt sind sie Sünder, jetzt sind sie nicht mehr heilig, jetzt sind sie nicht mehr untadelig, jetzt kann ich die gar nicht in den Himmel holen. Wisst ihr, dass Gott uns geschaffen hat für den Himmel? Ach, ich mache das Fass nicht auf, das mache ich beim nächsten Mal auf, das Fass, wenn ihr wollt. Sondern Gott hat sich diesen Plan überlegt, weil er vorher schon wusste, wir werden Sünder werden, wir werden nicht heilig bleiben. Und Gott hat schon trotzdem sich überlegt, ich mache die Erde trotzdem. Und ich mache die Menschen trotzdem. Ich weiß nicht, was Gott reitet an uns, ja? Warum liebt er uns so? Aber er wusste, dass wir Sünder werden und er hat uns schon vorherbestimmt und auserwählt und uns zu Erben gemacht, bevor überhaupt die Erde und das Universum gemacht war und erst recht wir Menschen. Da hatte er das schon geplant. Also es muss eine unfassbare Liebe zu uns sein. Er hat uns zu Erben eingesetzt. Was erben wir denn alles? Das Interessante ist, dass Gott uns nicht allein zu Erben einsetzt für später in der Ewigkeit im Himmel. Sondern vieles von dem, was wir im Himmel mal erben werden, also in Besitz nehmen dürfen, haben wir heute schon im Besitz, und zwar in der Gemeinde. Gott gibt uns zum Beispiel im Besitz geistliche Gaben. Nämlich, dass vielleicht einer von Gott gerade einen Impuls bekommt und weiß, eigentlich, ich rufe mal diesen und jenen Menschen an. Man ahnt noch gar nicht, dass dieses Telefonat dem anderen gerade guttun wird. Bis dahin, dass sogar jemand, was manchmal in finanzieller Not, zu Gott schreit und auf einmal kriegt er den Tausender überwiesen oder hat den im Briefumschlag im Postkasten von irgendeinem Menschen, der wusste, ich muss dem jetzt Geld geben und wusste nicht wozu. Und der andere wusste schon wozu und weiß nicht woher. Weil Gott Gaben gibt. Oder zur richtigen Zeit ein Bibelwort für den anderen zu geben. Das sind Dinge, die gibt es auf dieser Welt nicht. Die gibt es in der Gemeinde Gottes, weil dort Gottes Kinder sind, die etwas empfangen haben, was andere nicht empfangen. Wir sind Erben, zu Erben eingesetzt. Wir dürfen Geistesgaben schon heute in Empfang nehmen und nutzen. Und auch geistliche Gaben gibt es. Geistliche Gaben wie Freude, wie Barmherzigkeit, wie Vergebungsbereitschaft. Dinge, die uns in großen Teilen in dieser Welt abhanden sind. Die nicht vorhanden sind. Und wenn Menschen in unsere Gemeinde hier in Bonn in die Gemeinde kommen, sehen, hier sind Menschen, die sind barmherzig miteinander. Die sind geduldig. Hier wirst du einfach so angenommen, wie du bist. Egal, ob du viel oder wenig Geld verdienst. Ob du ein Deutscher bist oder nicht. Ob du jung bist oder alt. Ja? Ob du was zu leisten hast oder ob du anstrengend bist. Hier bist du angenommen. Hier jagt man dich nicht weg. Hier meckert man nicht mit dir rum. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen das erleben, was die Erben empfangen haben. Die das, was sie von Gott bekommen haben, schon wieder einsetzen. Wir müssen uns also nicht darum bemühen und sagen, ich müsste gerne, ich hätte gerne, ich sollte besser. Brauchen wir gar nicht Gott darum bitten. So ihm sagen, Jesus, ich möchte genau das tun, was ich doch schon von dir empfangen habe. Ich habe von dir Frieden bekommen. Kennt ihr die Liste der Geistesgaben, ja? Das habe ich schon empfangen, das gebe ich weiter. Ihr braucht gar nicht darum bitten. Ihr braucht auch nicht darum bitten, Jesus, geh mit uns. Viele Christen beten darum, ja, geh heute jetzt mit uns, wenn wir gleich die Gemeinde, den Gottesdienst verlassen. Braucht ihr gar nicht darum bitten. Wir sind Erben. Er hat es schon versprochen, dass er mit uns geht. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er hat nicht gesagt, aber dann müsst ihr mir aber auch vorher sagen, wohin geht. Ja? Müsst ihr nochmal Bescheid sagen, wenn ihr das Haus verlasst, damit ich dann auch mitkomme. So, ja? Nee. Wir sind Erben. Alle Versprechungen und Verheißungen in der Bibel erben wir. Sind wir Empfänger? Jetzt schon. Es gibt auch Verheißungen, die sind über diese Zeit hinaus. Natürlich, das müssen wir unterscheiden. Aber das unterscheiden wir gern und sagen nicht, ja, wir warten ab, was im Himmel kommt. Nein, jetzt sind wir Erben von ganz, ganz großen vielen Dingen. Und das letzte E. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich habe ein anderes Wort gewählt, das heißt ergriffen, damit ich auf vier E's komme. Vielleicht denkt ihr, oh, naja, mutig, ja, hier noch so ein Wort reinzubasteln. Es ist ganz logisch, dass man das Wort ergriffen verwenden kann, weil dieses Versiegel mit dem Heiligen Geist ist ein im Besitz nehmen. Ja? Das Siegel des Heiligen Geistes ist wie so ein Brandmal auf der Kuh oder auf dem Schwein auf dem Po oder was, ja, oder in der Kuh heute ins Ohr getackert. Ein in Besitz nehmen. Ein Ergreifen, das ist meins. Da ist ein Zeichen drauf, dass es mir gehört. Der Heilige Geist, wir sind bemarkert worden. Wir haben ein Zeichen bekommen, dass durch den Heiligen Geist Gott sagt, meine himmlische Segnung, die auch dann noch Wirkung hat, wenn es auf der Erde nicht mehr rund läuft, ist, dass du den Heiligen Geist hast. Du wirst von meinem Wesen geprägt. Was nämlich der Heilige Geist? Das möchte ich kurz noch erklären. Der Heilige Geist ist das Wesen Gottes. Sein Denken, seine Ideale, seine Ziele. Das, was ihn ausmacht in seinem Wesen, das ist der Heilige Geist. Wir alle haben einen Geist. Die Bibel redet davon, dass wir auch alle selber einen Geist haben. Wird uns zum Beispiel gesagt, dass unser Geist Herr ist über die Prophetie. 1. Korinther 14. Ja? Also wir alle haben einen Geist, ein Wesen, eine Persönlichkeit. Wir alle sind geprägt worden von dem Geist unserer Eltern oder derer, wo wir groß geworden sind. Mit Vor- und Nachteilen, ja? Die meisten merken, ab 50, 60 übernehmen sie so langsam den Geist ihrer Väter, ihres Vaters. Und die Kinder stöhnen darunter. Das Dumme ist nur, sie werden dann 45 Jahre später das Gleiche oftmals erben. Wir erben den Geist unserer Mutter, unseres Vaters, ob wir es ablehnen oder für gut halten. Das ist nochmal ein eigenes Fass, machen wir auch nicht auf. Aber dass wir es verstehen. Wer ein Kind ist, übernimmt das Wesen seiner Eltern und selbst wenn er sich dagegen stemmt, dann versucht das einfach nur auf eine andere Methode, das Gleiche zu machen. Ja? Wir sind geprägt von dem Geist unserer Eltern. Und wer ein Gotteskind geworden ist, wird jetzt ergriffen von dem Wesen Gottes. Das heißt, sein Geist, sein Wesen, die Persönlichkeit Gottes übernimmt Raum von uns. Wieder komme ich auf unsere Kinder als Beispiel zu sprechen. Das sind typische Langbergs. Das Gute weiß ich nicht, ein typischer Langberg zu sein, ja? Aber sie übernehmen Wesenszüge. Das ist so schön, das ist ein Phänomen, ja. Aber der Wesenszug ist ähnlich. In der Art, wie sie reden, in der Art, wie sie Konflikte lösen, in der Art, wie sie sich ärgern, in der Art, welche Worte sie wählen, ja? Da hört man auf einmal Bettina oder Nils raus. Die Kinder sind geprägt von dem Geist der Eltern. Sie haben einen neuen Geist. Sie haben neue, die ihren Geist prägen. Und wir sind beschenkt worden damit, eine Segnung von Gott, dass er uns ergreift im Heiligen Geist. Er sagt, mein Geist prägt euch jetzt. Egal, was dein Vater aus dir gemacht hat, deine Mutter. Oder wer dich missbraucht hat als Kind. Oder dein Lehrer, der ergriffen hat, von deinem Geist ergriffen hat. Oder dein Pastor, der vielleicht in deiner Jugend von dir deinem Geist dich ergriffen hat und das vielleicht auch Missbrauch war, geistlicher Missbrauch oder was auch immer. Oder wo du heute merkst, dass in bestimmten Dingen, da können Dinge geheilt werden, müssen Dinge geheilt werden. Gott sagt, ich ergreife dich mit meinem Geist. Und das Ganze wieder, dreimal habe ich schon erwähnt. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Um stolz darauf zu sein. Ich komme zum Schluss. Vielleicht für alle, die kleine theologische Kunstwerke mögen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die Segnung könnte man damit verbinden. Gott, der erwählt, der Vater. Die zweite Segnung, ich habe es mal jetzt auf drei reduziert. Die Segnung in Jesus, der uns nämlich erlöst hat von unserer Schuld, weil er für uns gestorben ist. Das dritte, der Heilige Geist, der uns ergreift. Drei Bibelstellen dazu. Und das eine ist die Erwählung in der Vergangenheit, denn wir haben heute gehört, das hat er sich schon überlegt, als die Erde noch nicht mal war. Die Erlösung wirkt jetzt schon und die Ergreifung gilt bis in alle Ewigkeit, auch in die Zukunft. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Vier E's. Kriegen wir die noch hin? Ja, ein bisschen steht da noch was, ne? Das erste war? Erlöst. Also erst erwählt. Erst erwählt. Dann erlöst. Dann als Erbe eingesetzt, könnte man noch machen. Und das vierte, dass wir ergriffen sind. Ich wünsche euch sehr, dass ihr das selber für euch zum Trost mitnehmt. Und vielleicht auch ein Trost seid für andere. Für Christen wie auch für Nichtchristen. Auch für Nichtchristen. Vielleicht lecken die ein bisschen Blut und sagen, ah, das klingt attraktiv. Ich bete noch. Lieber Jesus, hab Dank, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass du uns durch Paulus zu uns redest und uns zeigst, was Ewigkeitswert hat. Danke, dass du himmlische Segnungen für uns bereithältst, die jetzt auf dieser Erde schon uns zur Verfügung stehen. Und wir wollen sie ergreifen, wir wollen sie anwenden, wir wollen alles, was dagegen redet, von uns weisen und uns auf dich berufen und uns daran erfreuen, dass du uns Gott zu uns zu Gottes Kindern gemacht hast. Lass uns auch ein Trost sein für andere Gotteskinder oder für die, die es noch nicht sind und dass durch unser Leben und durch unsere Worte sie einen Geschmack davon bekommen, wie herrlich es ist, ein Gotteskind zu sein. Amen. Amen.